Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen nach wie vor fortbestehen.
Aber es ist deshalb wichtig, die Selbstenttarnung zu thematisieren, weil diese Selbstenttarnung dazu geführt hat, dass ein Versagen der Gesellschaft und der Ermittlungsbehörden deutlich wurde.
Und letztendlich betrifft dieser Vertrauensverlust sogar also das demokratische System an sich und die Demokratie.
Also die Polizei ist so ein bisschen eine Blackbox und man hat halt wenig Wissen darüber, was da drin halt überhaupt passiert.
Das Wiedergutmachungsbedürfnis der Verletzten ist nicht zu unterschätzen und muss seitens des Staats genauso respektiert werden.
Die Hate, ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung. Konzeption Feline Lebeck.
Am 4. November 2011 werden die beiden Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos nach einem missglückten Banküberfall im thüringischen Eisenach tot in ihrem Wohnmobil aufgefunden. 4 Tage später stellt sich Beate Zschäpe in Jena der Polizei. Es ist das Ende einer 11-jährigen Mord- und Verbrechensserie von einer Gruppe, die sich selbst Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, nennt. Mit 10 Toten und zahlreichen weiteren Geschädigten und Verletzten. In diesem November 2011 wird offensichtlich, was zahllosen Angehörigen der Mordopfer und anderen Betroffenen rassistischer Gewalt schon lange vorher klar war. Die Mordserie ist ein Akt rechten Terrors und rassistisch motiviert. Und noch etwas anderes wird in allerdeutlichster Form sichtbar. Keine der zahlreichen polizeilichen Ermittlungen in den verschiedenen Mordfällen verortet die Täter im extrem rechten Milieu. Stattdessen Anschuldigungen an die Angehörigen der Mordopfer, Unterstellung von Drogenhandel oder dubiosen Geschäften.
Und dann wurde ich halt von den ganzen Ermittlungen, ganzen Aussagen von der Polizei beschuldigt, ob ich in Schutzgeld verlangt wurde, ob ich im Drogenmilieu bin, ob ich Prostitution habe oder es war ein stinknormaler, ganz normaler Pilzbar.
So erzählt es Mehmet O. Nachdem er, gerade 18 geworden, in Nürnberg eine Pilzbar eröffnet hatte, wurde er im Juni 1999 zu einem der ersten Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds. Beim sogenannten Taschenlampenanschlag explodierte eine selbstgebastelte Bombe in seinen Händen. Dass diese Bombe vom NSU dort platziert wurde, kam nur raus, weil einer der Angeklagten im NSU-Prozess, Carsten S., den Anschlag in seinem Geständnis erwähnte. Das war 14 Jahre später.
Nach 14 Jahren waren 2 Beamten bei mir vor der Tür. Und wo ich die Tür aufgemacht habe, habe ich gesagt, ja, was habe ich jetzt wieder gemacht? Ja, sie sind nicht der Beschuldigte, sondern sie sind Opfer. Die Kriminalpolizei München will mit ihnen einen Termin haben.
Auf dem Polizeirevier werden Mehmet O. stundenlang Akten zu extrem rechten Tätern vorgelegt. Warum, bleibt auch da unklar. Erst durch einen Journalisten des Bayerischen Rundfunks wird ihm 2018 klar, dass es der NSU war, der ihn umbringen wollte.
Also ich finde es schade, dass ich von einem Journalisten erfahren musste, dass ich ein NSU-Opfer bin. Nicht vom Staat, nicht von der Polizei, sondern von einem Journalisten.
Was Mehmet O. aus seiner Erfahrung mit der Polizei erzählt, zieht sich wie ein roter Faden durch die Aufarbeitung der NSU-Terrorserie. Wie bei den anderen Ermittlungen zu den Taten des NSU stehen die Opfer, ihre Angehörigen oder ihr direktes Umfeld im Fokus der ErmittlerInnen. Als Beschuldigte und Verdächtigte. Wie bei den 10 Morden des NSU ist es auch im Fall des Anschlags auf Mehmet O. klar. Hätte Carsten S. während des Prozesses den Anschlag nicht beschrieben, wäre der Hintergrund im Dunkeln geblieben. Nicht die sorgfältige Arbeit der Polizeibehörden führt zur Aufklärung, nicht die akribische Suche von Staatsanwaltschaften, welche möglichen anderen Fälle eine Verbindung zur rassistischen Terrorserie haben. Nein, es sind die Täter selbst, die die Hintergründe, Motivationen und Verbindungen der Taten offenlegen.
Aber es ist deshalb wichtig, die Selbstenttarnung zu thematisieren, weil diese Selbstenttarnung dazu geführt hat, dass ein Versagen der Gesellschaft und der Ermittlungsbehörden deutlich wurde.
Das sagt Sarah Hauptenthal von der Amadeo Antonio Stiftung. Es ist eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Terrorserie des NSU, dass deutsche Sicherheitsbehörden in Fällen von rechtem Terror offensichtlich nicht effektiv ermitteln.
Die wichtigste Konsequenz war, dass deutlich wurde, dass Betroffene, die häufig im Rahmen der Ermittlungen als potenzielle TäterInnen wahrgenommen wurden, obwohl sie eigentlich die richtigen Hinweise schon gegeben haben in die richtige Richtung, dass diese Betroffene so fundamental unrechtmäßig behandelt wurden, dass dadurch ganz viele Defizite in der grundlegenden Arbeit von Ermittlungsbehörden und Justiz deutlich wurden.
Was Angehörigen und Betroffenen von Rassismus schon vorher klar war, wird durch die Selbstenttarnung öffentlich sicht- und diskutierbar.
Dieses Sichtbarwerden war natürlich ein Schock. Also vorher war es ein Schock für die direkt Betroffenen, dass da keine Aufklärung ist. Aber nachdem das dann herauskam, war das sozusagen für ganz viele Menschen wirklich schockierend zu sehen, dass hier so schlampig gearbeitet wird und so viel vertuscht wird und so viele Akten vernichtet werden und so weiter.
Daniel Geschke ist Psychologe und wissenschaftlicher Referent am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Er erforscht Hasskriminalität und ihre Auswirkungen auf Betroffene.
Und die Folge dessen war, dass also das Vertrauen in diese Behörden, was vielleicht vorher schon nicht besonders hoch war, dadurch noch viel mehr gelitten hat. Dass also viele Menschen diesen Behörden jetzt noch weniger vertrauen, als das vorher der Fall war.
Die Selbstenttarnung des NSU ist nun etwas mehr als 10 Jahre her. Seither wurde an vielen Orten nach Ursachen für das Versagen der Sicherheitsbehörden angesichts von rechtem Terror gesucht. Zeit, einen genauen Blick auf die Entwicklungen zu werfen, die seither genommen wurden. Welche Auswirkungen haben rassistische, antiziganistische und andere menschenverachtende Einstellungen und diskriminierende Handlungspraxen innerhalb von Polizei auf davon betroffene Menschen? Welche Maßnahmen wurden in Polizeibehörden umgesetzt und wie sinnvoll sind sie für Opfer von Hasskriminalität? Und wie wird das Thema Hasskriminalität und rechte Gewalt vor deutschen Gerichten verhandelt? Als am 9. Oktober 2019 die Synagoge in Halle an der Saale von einem extrem rechten Attentäter angegriffen wird, ist Christina Feist dort, um Yom Kippur zu feiern. Sie überlebt den Anschlag. Nach ihrer anschließenden Begegnung mit PolizistInnen bei der Evakuierung gefragt, erzählt sie Folgendes.
Er hat mich dann recht patzig gefragt, ob ich einen Personalausweis dabei habe. Ich habe gesagt, nein, das ist Yom Kippur und da trage ich nicht. Und die erste Antwort darauf war, das ist aber komisch. Total abfällig. Und meine zum Glück erste Reaktion darauf war, das ist nicht komisch, das ist Judentum und so fangen wir dieses Gespräch nicht an.
Anschließend im Krankenhaus hat Christina Feist wieder Kontakt mit einem Beamten.
Und am Ende dieses Gesprächs habe ich ihn nochmal gefragt, weil ich im Laufe dieses Tages alle erdenklich möglichen Versionen gehört hatte davon, was passiert ist, Täter gefasst, Täter nicht gefasst, mehrere Täter, Täter auf dem Weg nach Frankfurt, man weiß es nicht. Ich hatte alles gehört. Und ich habe ihn gefragt, hören Sie mal, ist es vorbei? Und ich werde nie vergessen, wie der da sitzt, mich suffisant anlächelt und sagt, ja, da müssen Sie die Kollegen fragen, die den Mann gefasst haben. Und sich offensichtlich überhaupt nicht dafür interessiert, mir auch nur irgendein Sicherheitsgefühl zurückzugeben, sondern ganz im Gegenteil, diesen Moment nutzt, um seine Macht über mich zu demonstrieren.
Armin Kurtovic hat seinen Sohn 2020 beim rechtsterroristischen Anschlag in Hanau verloren. Hamza Kurtovic wurde am 19. Februar 2020 in der Arena Bar in Hanau erschossen. Auf seine Erfahrung mit der Polizei nach dem Anschlag angesprochen, erzählt Armin Kurtovic von rassistischen und antiziganistischen Entgleisungen.
Ich sitze bei der Polizei und warte. Und ich bin nicht bekannt. Mein Sohn war dunkelblond und blauäugig. Schwede. Und der Polizist beschreibt ihn orientalisch-südländisch. Aufgrund seines Namens. Zum Vater von Willi sagt ein Polizist am Tatort, ich hätte nicht gedacht, dass ein Zigeuner Zivilcourage hat. Und der andere lacht.
Willi, also Willi Viorel Paun, war Rom und aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Er versuchte, den Täter mit seinem Auto zu stoppen und wurde dabei erschossen. Nach dem Anschlag vernetzten sich die Angehörigen der Mordopfer und tauschten sich über ihre Erfahrungen mit der Polizei aus.
Ich bin in Deutschland geboren. Ich bin deutscher Staatsbürger. Meine Kinder sind hier geboren. Warum schickt man mir den Ausländerbeirat? Bin ich Deutscher zweiter Klasse? Wieso schickt man mir einen Migrationsbeauftragten, der mir erzählt, was ich darf und was ich nicht darf? Und einen Dolmetscher schicken die mir. Ist mein Deutsch so schlecht?
Das war 2020, also fast 10 Jahre nach dem Sichtbarwerden des NSU. Wieder sind Überlebende und Angehörige von Opfern rechtsterroristischer Anschläge mit Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus in Polizeibehörden konfrontiert. Was genau in diesem Moment passiert, wird in der Forschung unter dem Begriff Viktimisierung, also Opferwerdung, verhandelt.
In der Forschung zur Viktimisierung, also zur Opferwerdung von Menschen, werden theoretisch verschiedene Phasen unterschieden. Da gibt es also die erste Phase, die primäre Viktimisierung, das ist die eigentliche Tat. Zum Beispiel ein körperlicher Angriff auf einen Menschen, der aus rassistischen Motiven verprügelt wird. Und unterschieden davon wird dann die sekundäre Viktimisierung, also die zweite Phase, und das passiert dann später.
Diese zweite Phase der Opferwerdung wird dann ausgelöst, wenn das Umfeld, lokale Autoritäten oder die Presse die Betroffenen für die vorangegangenen Taten mit verantwortlich machen.
Du warst doch selber schuld. Wenn du da nachts in diesem Park läufst, musst du dich nicht wundern, wenn du angegriffen wirst oder wenn diesen Menschen nicht geglaubt wird. Wenn man also sagt, stimmt das wirklich, was du da behauptest? Wir haben hier ganz viele deutsche Zeugenaussagen, die deiner Aussage widersprechen. Solche Erfahrungen können dann bei den Betroffenen eine erneute Viktimisierung hervorrufen.
Auch staatliche Institutionen wie Polizei oder Justizbehörden können eine solche sekundäre Viktimisierung auslösen.
Ermittlungs- und Justizbehörden können eine erneute Schädigung der Betroffenen hervorrufen, wenn sie sie selber rassistisch irgendwie beleidigen oder abwerten oder auch antisemitisch.
Die Folgen einer solchen sekundären Viktimisierung können Traumata sein, so wie Mehmet O. es für sich in den Jahren nach dem Taschenlampenanschlag beschreibt. Oder, wie Armin Kurtovic es deutlich macht, der Zweifel daran, dass deutsche Sicherheitsbehörden tatsächlich ein Interesse daran haben, migrantisierte Menschen vor Hassgewalt zu schützen.
Also warum sollte jemand, der gewohnt ist, von der Polizei durch anlasslose Kontrollen als Feind markiert zu werden oder von Plätzen und aus Bahnhöfen verwiesen zu werden oder zum Beispiel jemand, die oder der aus den Medien von den sich häufenden Nachrichten über rechtsextreme Äußerungen von Polizistinnen gehört hat oder jemand, der sich zum Beispiel einfach eingeschüchtert fühlt durch den Männlichkeitshabitus von vielen Polizeibeamten. Warum sollten sich diese Personen ausgerechnet in der Notsituation an die Polizei wenden?
Ja, warum? Die Erfahrungen im Kontakt mit deutschen Polizistinnen und Justizbehörden sind dabei prägend für das Verhältnis zu Rechtsstaatlichkeit generell.
Und da geht es einerseits um die direkt involvierten Behörden, also die Polizei und dann auch die Gerichte später, Verfassungsschutz insbesondere auch, also diese ganzen ermittelnden Behörden. Und letztendlich betrifft dieser Vertrauensverlust sogar also das demokratische System an sich und die Demokratie.
Der Kontakt mit Polizeibehörden ist ein wichtiger Faktor in der Gestaltung unseres Verhältnisses zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. PolizistInnen üben das staatliche Gewaltmonopol aus. Das heißt, sie dürfen als einzige demokratisch legitimiert Gewalt anwenden oder Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken. Mit ihren knapp 350.000 BeamtInnen bilden die Behörden ein komplexes bundesweites Netz, das in Bundes- bzw. Landespolizei unterteilt ist.
Aber natürlich kann zum Beispiel Rassismus von einer Behörde oder auch von Gerichten nur dann effektiv verfolgt werden, wenn es innerhalb der Strukturen auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema gibt und ausreichend Wissen über das Wirken von Rassismus und anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit.
Mit anderen Worten, wer mit der Verfolgung von Hasskriminalität beauftragt ist, muss sich auch mit der Verbreitung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in den eigenen Reihen beschäftigen. Wenn eine Behörde es nicht schafft, Rassismus oder Homofeindlichkeit in ihren eigenen Reihen zu erkennen und einen grundlegenden Umgang damit zu haben, ist das ein starker Anzeiger für eine mangelhafte Kompetenz in dem Thema. Dabei ist unklar, wie verbreitet diese Einstellungen sind. Zahlen über die tatsächliche Verbreitung von Abwertungsideologien bei den Beamtinnen fehlen.
Also die Polizei ist so ein bisschen eine Blackbox und man hat halt wenig Wissen darüber, was da drin halt überhaupt passiert.
Das sagt Anja Reuß. Sie arbeitet als wissenschaftliche Referentin beim Zentralrat der Sinti und Roma in Berlin und erforscht unter anderem die Stigmatisierung von Sinti und Roma durch PolizistInnen in Deutschland nach 1945. Eine Erkenntnis aus ihrer Forschung ist, dass
die Verfolgung durch die Polizei nach 1945 eigentlich nicht abgerissen ist, sondern sich kontinuierlich weiter fortgesetzt hat und die Kriminalisierung von Sinti und Roma halt einfach tatsächlich bis heute sehr manifest ist innerhalb der Polizeistrukturen, aber auch innerhalb der Gesellschaft. Das stellen wir fest an Fällen wie den in Michel Kiesewetters Ermittlungen, aber halt auch in den umfassenden Datensammlung der Polizei zu Sinti und Roma.
Michelle Kiesewetter ist das letzte bekannte Mordopfer des NSU. Die Polizistin wurde im April 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn erschossen. Ihr Kollege lebensgefährlich verletzt. Die Spurensicherung entdeckte am Tatort eine weibliche DNA, die bundesweit an vielen weiteren Tatorten nachgewiesen wurde. Ins Zentrum der Ermittlungen rückte schnell eine Gruppe Sinti und Roma, die sich zur Zeit des Mordes in der Nähe aufgehalten hatte.
2 Jahre später hatte sich dann halt ergeben, dass diese DNA-Spur von einer Verunreinigung der Wattestäbchen, die die Forensik benutzt, stammte und die DNA halt zu einer Person gehörte, die in der Fabrik arbeitet, wo die Wattestäbchen abgepackt werden. Aber in diesen 2 Jahren hat man wahnsinnig viele Ressourcen da reingesteckt. Also ich glaube, es waren über 60% der Ermittlungsaktivitäten insgesamt, die sich halt gegen Sinti und Roma oder einzelne Angehörige der Minderheit gerichtet haben.
Die Ermittlungsakten im Fall Kiesewetter zeugen dabei von den antiziganistischen Einstellungen der BeamtInnen. Ein typischer Vertreter seiner Ethnie sei ein befragter Rom gewesen oder dass die Lüge einen wesentlichen Bestandteil seiner Sozialisation darstelle.
Die antiziganistischen Einstellungen der Polizei haben sich kontinuierlich auch nach 1945 weiter fortgesetzt. Es gab kaum Brüche da drin, sondern eher Transformationsprozesse. Und der Fall Kiesewetter ist natürlich ein besonderer, weil er halt dem NSU dann halt zugerechnet werden konnte. Aber die Kriminalisierung von Sinti und Roma taucht natürlich auch in anderen Kontexten halt auf und ist persistent über Jahrzehnte.
Die andere Seite ist, dass es gleichzeitig natürlich auch rassistisch geprägte Wissensbestände überhaupt gibt, die historisch gewachsen sind und selbstverständlich und unhinterfragt als Grundlage für die Kriminalitätsbekämpfung dienen.
Die Wirksamkeit von Abwertungsideologien innerhalb von Polizeibehörden lassen sich also auch durch ihre Geschichte zurückverfolgen.
Das führt halt auch dazu, dass das Verhältnis zwischen Minderheit und staatlichen Behörden wie der Polizei massivst gestört ist. Also weil die Polizei Sinti und Roma halt nicht als Opfer, sondern als Täter versteht. Und die Polizei auch eine gewisse Deutungshoheit darüber hat, wie Minderheiten in der Gesamtgesellschaft halt wahrgenommen werden.
Und das führt auf Seiten der Minderheit kontinuierlich zu Abwertungserfahrungen.
In den Familien von Sinti und Roma ist Polizei halt ein ganz rotes Tuch. Und das wird halt einfach auch die Erfahrungen der Eltern, der Großeltern mit Polizei und staatlichen Organen weitergegeben und manifestiert sich dann halt auch in allen Generationen.
Die Erfahrungen der Betroffenen des NSU zeigen beispielhaft: Rechtsextreme, rassistische und andere menschenverachtende Taten können nur dann verfolgt und verhindert werden, wenn es in den zuständigen Institutionen sowohl das entsprechende Wissen als auch einen Umgang damit in den eigenen Reihen gibt. Und warum ist das so schwierig?
Weil es, wie in vielen anderen behördlichen Strukturen auch, überwiegend noch das Verständnis gibt, dass Rassismus gleichzusetzen ist mit Rechtsextremismus und dass er beabsichtigt sein muss, um vorzukommen. Und das ist natürlich eine Perspektive, die Selbstreflexion sehr schwierig macht und die auch eigene Routinen und Praxen, die ja auch in den Verfahren von NSU zum Beispiel die Strafverfolgungsarbeit ja maßgeblich behindert hat. Da müsste eben noch was passieren.
Ikram Eramuni Rimi ist Referentin für Vielfalt und Antidiskriminierung bei der Polizei Bremen. Sie sieht Polizeibehörden in der Pflicht, Wissen über strukturelle Diskriminierung von außen in die Polizei zu holen, gerade weil es zwischen BürgerInnen und PolizistInnen eine asymmetrische Machtverteilung gibt.
Das eine ist eine Profession und das andere sind Bürgerinnen und Bürger. Und an Menschen mit einer bestimmten Profession muss man andere Maßstäbe halten können. Und das bedeutet aus meiner Sicht, Polizeien und auch andere Organisationen, die in Grundrechte eingreifen können, müssen sich mehr Wissen aneignen, müssen Lebensrealitäten anerkennen, müssen um sie erfahren und brauchen auch Expertinnenwissen.
Polizei ist kein Querschnitt der Gesellschaft. Die Polizei setzt sich aus überwiegend männlichen Menschen aus einer bestimmten sozialen Schicht zusammen. Und genau dem muss eben auch Rechnung getragen werden, weil diese Menschen mit bestimmten Sozialisierungen, mit bestimmten Wissensbeständen etc. ausgestattet sind. Und das muss reflektiert werden.
Die Frage, aus welcher sozialen Schicht PolizistInnen kommen, wo sie aufgewachsen sind und welche Erfahrungen sie deshalb innerhalb der Gesellschaft machen, prägt die Wertungen, die PolizistInnen von den Ereignissen machen, zu denen sie ermitteln.
Also es wird von Beamten nach Bekanntem gesucht und es gehört offensichtlich nicht zu ihrem Wissensbestand, wie solche Taten funktionieren.
Und das wiederum begünstigt dann Prozesse der Viktimisierung von Betroffenen während Ermittlungen zu Hassverbrechen.
Das fängt am Tatort an. Da ist zum Beispiel die Frage, wenn Polizeibeamten zum Tatort kommen, wem wird eigentlich zugehört? Wer wird zuerst angesprochen? Wer wird ernst genommen? Wer wird als glaubwürdige Person eingeordnet? Wer nicht?
Da müssen sich Organisationen mit auseinandersetzen, wie sie dieses Wissen einfach in die Organisation bekommen, wie sie die Sensibilität in die Organisation bekommen und wie sie das eben übertragen auf eben Arbeitsroutinen und Praktiken, die Polizeien durchführen. Zum Beispiel Vernehmungen, zum Beispiel Ermittlungsrichtungen und Strategien. Das sind alles Sachen, dafür braucht es Wissen, das aus meiner Sicht expertisch von außen reinkommen muss.
Auch vor deutschen Gerichten wird das Thema Hasskriminalität verhandelt. Der Gerichtsprozess zur NSU-Terrorserie war mit 438 Prozesstagen der größte seit der Wiedervereinigung und ging 2018 in München nach 5 Jahren mit einem Schuldspruch der Angeklagten zu Ende. Das Versagen der Sicherheitsbehörden angesichts von rechtem Terror wurde während des Prozesses thematisiert.
Das ist auch durch NSU klar geworden und an die Öffentlichkeit gelangt durch die gute Dokumentation des Prozesses und das große Medieninteresse, das eben erhebliches staatliches Versagen vorgelegen hat von den Ermittlungsbehörden bei der Strafverfolgung.
So sieht es Jenny Fleischer. Sie ist Rechtsanwältin in Berlin und vertritt unter anderem Betroffene von Hasskriminalität vor Gericht. Abseits der großen Rechtsterrorprozesse wie dem NSU-Prozess oder dem Prozess gegen den Attentäter von Halle vor dem Oberlandesgericht Naumburg wird Hasskriminalität oft in Strafprozessen vor den Landes- und Amtsgerichten verhandelt. Welche Erfahrungen machen Betroffene von Hasskriminalität in den Gerichtssälen?
In Gerichtsverfahren muss man sagen, es ist prinzipiell schon so, also unabhängig jetzt von welcher Art von Kriminalität es ist, dass Betroffene eher eine Nebenrolle spielen.
Das Wiedergutmachungsbedürfnis der Verletzten ist nicht zu unterschätzen und muss seitens des Staats genauso respektiert werden und ebenso hoher Geltung zugesprochen werden wie der wichtigen Unschuldsvermutung des Angeklagten. Da hapert es in der Justiz noch, die wichtigen Opferperspektiven zu erkennen.
Denn der Fokus der Gerichtsverfahren ist täterzentriert. Kommt es zu einem tätlichen Übergriff, also wenn Menschen auf der Straße aus menschenverachtenden Gründen angegriffen werden, zählt vor Gericht oft nur die Schwere der Tat für das Strafmaß, nicht das Motiv. Aber genau das ist für die Opfer der Taten bedeutsam.
Und häufig wird dabei auch nicht darauf eingegangen, warum eigentlich die Person, die betroffen ist, angegriffen wurde. Und gerade für die Person, die betroffen ist, ist wichtig, dass zum Beispiel gesagt wird, das Motiv ist Rassismus und es hat nichts damit zu tun, was ich getan habe, sondern es ist Rassismus.
Dabei gibt es verschiedene Momente, in denen ein politisches Motiv vom Gericht als solches benannt werden könnte.
Das politische Ausmaß der Taten kann im Rahmen der Anklageschrift durch die Staatsanwaltschaft eine Rolle spielen. Also die Staatsanwaltschaft verfasst die Anklage basierend auf den polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Und wenn das Motiv dort erkannt wird als Motiv rechter Gewalt, wird es in die Anklageschrift mit aufgenommen.
Aber auch wenn das Motiv von den ErmittlerInnen der Polizei oder der Staatsanwaltschaft nicht erkannt oder erfasst wurde, gibt es Möglichkeiten, die Motivation des Täters sichtbar zu machen.
Dann besteht noch vor Gericht die Möglichkeit, im Rahmen der Beweisaufnahme durch Zeugenvernehmung oder andere Beweismittel das Motiv erkennbar zu machen.
Dabei kann auch die Nebenklage mitwirken. Ab einer bestimmten Schwere der Straftat können sich Betroffene und Opfer als NebenklägerInnen der Staatsanwaltschaft anschließen. Sie können dann eigene Beweisanträge stellen oder ZeugInnen befragen.
Traditionell ist es so, dass das Gericht nach wie vor dem Angeklagten mehr Bedeutung zumisst und die Verletzten im Gerichtssaal in Form der Nebenklage eher als störend empfinden, da ihnen auch ein Fragerecht zusteht und damit dauert der Prozess noch länger und genau, es wird oftmals eher als störend empfunden.
Es bleibt nach wie vor oft unklar, ob ein Akt rechter Gewalt vorgelegen hat. Und das, obwohl eine der Reaktionen auf die Selbstenttarnung des NSU ein Gesetz ist, das die Berücksichtigung einer rassistischen Motivlage bei der Festlegung der Höhe der Strafe vorgibt.
Ja, in direkter Reaktion auf die Selbstenttarnung des NSU wurde der Paragraph 46 Absatz 2 des Strafgesetzbuches geändert. Nun hat das Gericht bei der Strafzumessung die rassistischen Motive des Täters oder der Täterin zu beachten. Allerdings steht dies im Ermessen des Gerichts und das Gericht kann das auch mit anderen Erwägungen noch abwägen und es dann gegebenenfalls sehr gering nur betrachten.
Es liegt also in den Händen des Gerichts, ob die Strafe höher ausfällt, weil aus rassistischen Gründen gehandelt wurde. Und in den Händen des Gerichts heißt dann oft in den Händen der zuständigen RichterInnen. Den Vorsitzenden der einzelnen Verfahren kommt dabei ein maßgeblicher Gestaltungsspielraum in den Prozessen zu.
Wenn jemand gewillt ist, das zu thematisieren und das auch im Urteil festzuhalten, besteht da sehr großer Spielraum. Und das ist auch unerheblich, was in der Anklageschrift stand, wenn das Gericht nach der Beweisaufnahme zu der Einschätzung kommt, dass eben politisch motivierte Kriminalität vorgelegen haben, rechte Gewalt vorgelegen hat, dann ist es auch unerheblich, ob in der Anklageschrift dieses Motiv genannt wurde.
Doch auch Richterinnen existieren nicht im luftleeren Raum. Das wird bei der Betonung der Unabhängigkeit der Gerichte oft vergessen.
Problematisch ist, dass es häufig gleichgesetzt wird mit einer vermeintlichen Neutralität des Gerichts. Also, dass gesagt wird, Gerichte sind unantastbar, weil sie sind neutral.
Dabei sind natürlich auch RichterInnen geprägt von ihrer sozialen Herkunft und ihrer gesellschaftlichen Position. Aus dieser Position heraus gucken sie auf die Straftaten und auf die Aufklärung der Straftaten, gucken sie auf die Betroffenen, gucken sie auf die TäterInnen.
Auch in Gerichtssälen gibt es sozusagen unterschiedliche Einordnungen der Glaubwürdigkeit von bestimmten Personen. PolizistInnen werden als sehr glaubwürdig behandelt und denen wird sehr respektvoll von RichterInnen begegnet, während andere Menschen häufig in der Begegnung einfach eine Abwertung erfahren.
Das wird dann besonders problematisch, wenn ein Richter, wie aktuell im Fall Jens Meyer, durch rassistische und extrem rechte Rhetorik öffentlich auffällt.
Also er als ehemaliger Richter und eben die letzten 4 Jahre als Mitglied des Bundestags für die AfD möchte nun zurück in die sächsische Justiz und ist aber durch rechtsextreme Parolen hat auf sich aufmerksam gemacht und wurde eben vom Verfassungsschutz als Verfassungsfeind erklärt.
Am Beispiel von Jens Meyer lässt sich das Problem der Erfassung von rassistischen, antiziganistischen oder antisemitischen Motivlagen gut zeigen. Die Berücksichtigung des rassistischen Motivs unterliegt der Einschätzung der RichterInnen.
Das bleibt eben das Manko an der jetzigen Reform. Das Gericht kann nach wie vor das quasi ignorieren, wenn es möchte. Und das ist, je nachdem, wie der Richter oder die Richterin politisch aufgestellt ist, eben sehr einfach auch zu tun.
Und nicht nur die politische Einstellung von RichterInnen ist bedeutsam für die Betroffenen. Im Gerichtssaal selbst halten sich einige Personen auf, die den Raum mitgestalten.
Also ich selbst habe zum Beispiel schon mal erlebt, dass ich in einem Gerichtsverfahren war, da ging es um einen Messerangriff in der U-Bahn. Die Anwältin der Nebenklage hat dargestellt, warum das Motiv antiziganistisch war. Und so war es zum Beispiel so, dass der Justizbeamte, der dort saß, in dem Moment sozusagen einen ungläubigen Lacher von sich gegeben hat. In dem Fall war klar, dass das Gericht, und dazu gehört auch der Justizbeamte, findet das lächerlich.
Das lässt die Frage aufkommen, wie es möglich ist, Betroffene von Hassgewalt vor genau solchen Momenten zu schützen, die eine sekundäre Viktimisierung hervorrufen könnten.
Es wird teils eine sogenannte Opfervermutung gefordert, also als Pendant zur Unschuldsvermutung. Das heißt, wenn eine Person sich als Verletzte einer Straftat sieht, dann soll dies erstmal so gelten.
Um die Rechte Betroffener von Hassgewalt vor Gericht zu stärken, wäre die Einführung der Opfervermutung ein Weg. KritikerInnen sehen darin aber eine Aufweichung der Unschuldsvermutung des Täters.
Die Unschuldsvermutung ist Ausdruck des Rechtsstaatsprinzips und ein sehr hohes Gut, die sicherlich auch nicht geschwächt werden sollte. Die Schaffung der Opfervermutung hätte meines Erachtens aber keine Auswirkungen auf den befürchteten Einschnitt eines fairen Verfahrens für den Angeklagten. Denn es gilt ja auch hier nur die Vermutung und alles Weitere wird im Laufe des Prozesses durch das Gericht aufgeklärt.
In anderen Ländern werden die Perspektiven und Entschädigungen von Betroffenen noch anders geregelt. In den USA zum Beispiel gibt es das System der Parallel Justice, das den Verletzten noch ein weiteres Verfahren zur Verfügung stellt, wo ihre Perspektiven im Vordergrund stehen.
Allerdings ist da zu sagen, dass dann den Opfern noch ein zweites Verfahren aufgebürdet wird und sie sich zwei Verfahren stellen müssen.
Die zusätzlichen Verfahren würden darüber hinaus weitere Kapazitäten und Ressourcen beanspruchen.
Die Justiz ist chronisch unterbesetzt. Das ist ein erhebliches Problem. Es fehlt schlichtweg an Kapazitäten und das muss erkannt und nachgebessert werden.
Das führt auch dazu, dass Verfahren eingestellt werden, obwohl die Bearbeitung von menschenverachtenden Verbrechen im öffentlichen Interesse sein sollte.
Eigentlich ist es mittlerweile so, dass Straftaten, bei denen menschenverachtende Motive eine Rolle stehen, prinzipiell weiterverfolgt werden soll, weil gesagt wird, es gibt ein gesellschaftliches Interesse daran. Also die Straftat betrifft nicht nur den TäterInnen und die betroffene Person, sondern darüber hinaus ist sie eine Gefährdung für die Gesellschaft.
Die Einstellung des Strafverfahrens wird dann oft nicht ausreichend begründet, auch nicht gegenüber den Geschädigten der Taten.
Häufig werden Verfahren eingestellt, weil sie als nicht relevant eingestuft werden. Und zudem ist es so, dass die Betroffenen dann auch nicht darüber ausreichend informiert werden, was da eigentlich passiert ist und warum es sozusagen nicht als relevant eingestuft wird, sondern einfach nur, es ist nicht relevant.
Es bleibt darüber hinaus unklar, wie die konkrete Rechtspraxis in Bezug auf Hasskriminalität aussieht. Wie auch bei Polizeibehörden gibt es keine belastbaren Daten für die Verbreitung von Abwertungsideologien unter RichterInnen oder JustizbeamtInnen. Auch eine Erhebung zur Anwendung des Paragraphen 46.2 fehlt bislang.
Es gibt keine Statistik, wo erfasst wird, wie das Gericht diesen Paragraph nun anwendet. Die Staatsanwaltschaften und die Justiz entziehen sich hier der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas, da es keine Statistik und keine Studien dazu gibt, so wie es auch keine Studien zu Rechtsextremismus im Militär oder in der Polizei gibt. Das ist eben ein großes Problem bei der Aufarbeitung der Taten.
Also das Erste, und das sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist, dass man Menschen, die von Gewalt betroffen waren oder von vorurteilsmotivierter Kriminalität, dass man ihnen zuhört, dass man sie ernst nimmt, dass man ihre Perspektive ernst nimmt und ihnen damit überhaupt erstmal die Gelegenheit gibt, den Vorfall aus ihrer Sicht zu schildern.
Für die Zukunft setzt Daniel Geschke dabei auf spezielle Dezernate bei der Polizei oder Sonderstaatsanwaltschaften in den Justizbehörden, die sich in besonderer Weise mit Hasskriminalität beschäftigen, so wie es in Berlin und Brandenburg teilweise bereits in der Praxis umgesetzt wurde.
Da kann ich dann Expertise bündeln, wo dann die Beamtinnen sich gerade gut auskennen, wo dann Betroffene wissen, da sitzen Leute, die kennen sich mit der Art von Problemen und Gewalt aus, die werden uns unterstützen, die werden uns verstehen.
Wir wissen, dass es in der Ermittlungsbehörden Justiz viele Defizite im Wissen über Phänomene wie Rassismus, Antisemitismus, Homo- und Transfeindlichkeit oder auch Antifeminismus gibt. Häufig fehlen sogar grundlegende Arbeitsdefinitionen, die als einheitliche Basis für die Arbeitspraxis dienen können. Sogar in den Spezialabteilungen zum Beispiel zu politisch motivierter Kriminalität.
Spezialisierte Abteilungen alleine reichen nicht, so Sarah Hoppenthal. Auch diese Abteilungen sind auf Zuarbeiten aus anderen Teilen von Polizeibehörden angewiesen. Von den Beamtinnen, die zuerst am Tatort sind, die ersten Aussagen aufnehmen und die dann erstmal erkennen müssen, dass ein Fall an die entsprechenden Spezialabteilungen weitergeleitet werden muss.
Der Weg von einer Institution, die zutiefst antiziganistisch selbst strukturiert ist, hin zu einer Institution, die Menschen ausreichend vor Antiziganismus schützen kann, ist ein sehr weiter Weg. Und an vielen Stellen, müssen wir beobachten, wurde der nicht mehr eingeschlagen.
Dafür braucht es auch einen Wissenstransfer zu den einzelnen Phänomenbereichen zwischen Betroffenen und den Behörden und Institutionen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung organisiert dafür Räume und Fachtagungen, in denen sich VertreterInnen austauschen können und in denen es eine Hoheit für die betroffenen Perspektive gibt.
Dass es nicht etwas ist, was hinter verschlossenen Türen stattfindet, weil wie unsere gesellschaftlichen Institutionen konstituiert sind, wie die sich zusammensetzen, wie die sich verhalten, was die wissen, was die nicht wissen, was zu ihren Aufgaben gehört, das ist aus unserer Sicht Fragen, die öffentlich verhandelt werden müssen, weil sie die gesamte Gesellschaft betreffen.
Die Polizei hat regelmäßig Schießtrainings über ihre ganze Laufbahn hinweg, aber sie werden über Themen wie Menschenrechte oder gesellschaftspolitische Aspekte nicht weitergebildet und nicht regelmäßig geschult.
Anja Reuss fordert deshalb die Verankerung von Einheiten zu Abwertungsideologien bereits in der Polizeiausbildung. Aber auch, unabhängige Beschwerdestrukturen und die Erfassung des öffentlichen Sektors über das AGG, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz.
Das heißt halt auch in den Strukturen muss sich einiges ändern. Und da sehe ich die Innenminister als auch die Justizminister halt irgendwie in der Pflicht, mehr zu tun, dass Racial Profiling und Predictive Policing, wie wir das an ganz vielen Stellen halt erleben, tatsächlich verboten wird.
Es ist darüber hinaus Aufgabe des Innenministeriums, die Polizeibehörden mit ihren weitreichenden Kompetenzen angemessen zu kontrollieren.
In diesem Kontext ist der Habitus von Polizeibehörden, den Schutz der eigenen Leute über alles oder vieles zumindest zu stellen, sich gegen jede Art von Öffentlichkeitsarbeit zu wehren und auch der Habitus von InnenpolitikerInnen, sich hinter die Polizei zu stellen, ist aus meiner Sicht skandalös, weil die Aufgabe von Innenpolitik sein sollte, eine angemessene Kontrolle von staatlicher Gewalt zu gewährleisten und damit die Sicherheit für alle Teile der Bevölkerung auch gegenüber dem Staat zu gewährleisten.
Ikram Eramuni Rimi sieht außerdem Handlungsmöglichkeiten in der Frage der Zuständigkeit von Polizeibehörden.
Aus meiner Sicht sollten wir eher darüber sprechen, welche Aufgaben könnten von anderen Menschen besser oder adäquater, fachlicher durchgeführt werden. Wo sind SozialarbeiterInnen vielleicht die besseren Ansprechpersonen? Wie könnte man Synergieeffekte schaffen zwischen Polizei und eben auch anderen Fachmenschen?
Auch für die Justizbehörden hält Jenny Fleischer perspektivisch einen Wissenstransfer für notwendig, um einen sensibleren Umgang mit Betroffenen von Hassgewalt zu erreichen. Zum Beispiel Fortbildung für RichterInnen zu Abwertungsideologien und Funktionsweisen von Hassgewalt.
Das Problem bei den Fortbildungen ist aber, dass diese rein freiwillig sind wegen der richterlichen Unabhängigkeit. Also man kann Richter nicht verpflichten, an einer Antidiskriminierung-Fortbildung teilzunehmen, sondern diese Fortbildungen können nur auf freiwilliger Basis angeboten werden. Und wie das eben so ist bei freiwilligen Fortbildungen, es gehen meistens sowieso nur die hin, die es sowieso schon interessiert.
Darüber hinaus fehlt es nach wie vor an unabhängigen Erhebungen zur Verbreitung von Abwertungsideologien innerhalb von Polizei- und Justizbehörden, um die Dimensionen realistisch einschätzen zu können. Armin Kurtovic dazu.
Diese Fehlerkultur, wovon man immer redet, ich sehe da gar nichts. Und das Schlimmere ist, wir haben das alles erzählt und keiner hat uns geglaubt. Die haben uns hingestellt, so Verschwörungstheorien. Und dann kam später raus, 49 Polizeibeamte in der Tatnacht waren in diesen rechtsradikalen Gruppen.
Eine andere Sache ist, dass es innerhalb deutscher Behörden natürlich auch, wie wir immer wieder hören, rechte Netzwerke bis hin zu Nazi-Netzwerken gibt, in irgendwelchen Chatgruppen und so weiter. Sowas gehört natürlich konsequent verfolgt.
Die zahlreichen Ermittlungsfehler, die rassistischen, antisemitischen und antiziganistischen Bemerkungen in den Akten zu den Morden des NSU oder gegenüber den Angehörigen von Hanau oder Halle. Es ist notwendig, sich mit den vergangenen Fehlern zu befassen, um tatsächlich die richtigen Konsequenzen aus der Selbstenttarnung des NSU vor knapp 10 Jahren zu ziehen. Oder, wie Mehmet O. es ausdrückt,
aber ich brauche nur eine Entschuldigung. Also nur wenigstens vom Staat. Die sollen einmal zugeben, dass sie wirklich was falsch gemacht haben mit den ganzen Ermittlungen. Wirklich einmal. Sollen sie doch mal zugeben, dass sie auch mal einen Fehler machen. Nicht nur wir Bürger machen Fehler, sondern der Staat macht auch Fehler.
Zehn Jahre Selbstenttarnung NSU. Sicherheitskräfte und rechte Gewalt. Ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung. Konzeption Philine Lewek. Musik Jakob Theurer. Stimme Philine Lewek. Weitere Infos unter amadeo-antonio-stiftung.de.
Dieser Podcast ist im Rahmen des Projekts Berlin steht an der Seite betroffener rechter Gewalt entstanden, gefördert von der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung im Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.